Auch wenn man sich mal scheiße findet, dann kann man sagen, ey, ich finde dich gerade scheiße, ich liebe dich, aber trotzdem, ich finde dich gerade scheiße. Ich glaube, es ist ehrlicher, ihm das zu sagen oder eher mir zu sagen, dass ich gerade echt nicht
fair
bin. Aber dann weiß ich's und ich weiß, dass er das auch denkt und er schluckt es nicht runter. Also solange es respektvoll und auch irgendwie auch was dran ist, finde ich es besser, es tatsächlich auch zu kommunizieren und zu besprechen, als es nicht zu tun.
Baby Gut Business. Dein Kompass im Social Media Kosmos und der Creator Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Unsere beiden heutigen Podcast-Gäste sprechen im Internet offen über ihre Beziehung in den 20ern, mittlerweile in den 30ern, das Leben, heiraten und mittlerweile sogar Kinder kriegen. Also eigentlich ganz normale Influencer. So far, not so new. Mel und Flo sind aber doch anders. Die Art, wie die beiden Social Media machen, ist irgendwie anders. Nahbar, unabhängig, ungezwungen und immer mit einer großen Portion Humor. Und das Spannende ist, ihre Community ist eigentlich gar nicht so groß. Mel folgen heute vielleicht ein paar mehr als 100.000 Leute auf Instagram. Aber diese Community ist besonders stark. Und ich zähle mich dazu. Und mit dieser Community schaffen es Mel und Flo mittlerweile ganze Podcast-Hallen auszuverkaufen, Merch über Nacht zum begehrtesten Taschen- und Hoodie-Pieces im Internet zu machen und ganze Editing-Internet-Trends loszutreten. Was Mel und Flo im Internet machen, das hat Strahlkraft. Und die ist so stark, dass ich mich frage, wie haben sie das geschafft? Wie haben sie so eine starke Community aufgebaut? Und war damals Mel nicht sogar die erste deutsche Corporate-Influencerin? Das und vieles mehr heute bei Baby Gut Business. Side note, random side note. Dieses Intro habe ich mit meiner Zahnspange aufgenommen. Hat man gar nicht gemerkt, oder? Ich darf euch mal wieder auf einen tollen Berufseinstieg beziehungsweise auf eine tolle Job-Opportunity aufmerksam machen. Und diesmal bei EY. EY, das ist die Steuer- und Rechtsberatung mit super vielen Möglichkeiten von Einstieg durch ein Praktikum als Young Professional oder direkt mit Berufserfahrung. EY hat sich auf die Fahne geschrieben, eigentlich in jeder Lebenslage eine gute Balance von Beruf und Privatleben für euch hinzubekommen. Es gibt interne Netzwerke für Frauen und eine Förderung von Talenten. Was EY antreibt und womit ihr euch vielleicht auch identifizieren könnt, ist Building a Better Working World. Und das für alle, für Mitarbeitende, MandantInnen und unsere Gesellschaft. EY ist einer der Marktführer in den vier großen Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer, Rechtsberatung, Strategie und Transactions sowie Consulting. Also, wenn ihr Bock habt, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen, dann schaut doch mal bei EY vorbei auf www.jobsgermany.ey, also EY.com. Entdecke deinen ganz persönlichen Grund, Teil von EY zu werden, denn EY, that's why. Wie lange seid ihr eigentlich zusammen?
Im September 8 Jahre.
Ja. Oder?
Ja, ziemlich genau.
Da ihr ja nun zusammen arbeitet, lebt, Kinder bekommt und das Leben meistert, was habt ihr davor gemacht?
Oh. Frage ich mich. Oh,
ich wüsste es auch. Ich wüsste vor allem gern, wie wir alles geschafft haben, weil wir können ganz kurz sagen, wir waren heute am meisten aufgeregt. Natürlich auch erstmal vielen Dank für die Einladung, dass Sie hier sein dürften. Wir sind
gerne.
Ja nicht oft Gast in einem Podcast, weil wir uns immer gerne in unserer eigenen Komfortzone bewegen. Und wir wissen, unseren Podcast machen wir mit dem Handy auf dem Sofa und Play. Wir nehmen
immer noch
mit dem Handy auf.
Immer noch.
Und jetzt sind wir Eltern und wir waren wirklich nur aufgeregt, weil wir das Kind, Freunde sind zu uns gekommen.
Ja.
Wir sind zu Fuß her und wir haben wirklich nur im Kopf gehabt, bitte
schreien, lass das Kind nicht sterben.
Ja.
Nee, uns tut's halt, also ich glaube nicht, das ist, wird schon alles in Ordnung sein, aber mir tut's echt leid, wenn das Kind dann schreit für die Leute. Mm. Weil ich mir so denke, jetzt sind die da 2,5 Stunden und haben dann so ein Schreibaby irgendwie, weil er ist ja noch klein, er ist ja jetzt 9 Wochen.
Boah, 9 Wochen?
Ja.
Mir kommt schon eine Ewigkeit
vor.
Wieso fühlt sich das so lange an?
Keine Ahnung.
Wir verstehen es auch nicht.
Ja, aber gut. Und dann auf einmal merkst du, krass, jetzt machst du dir die ganze Zeit Gedanken wegen dem Baby und dann relativiert das so ein bisschen diese Sache. Aber ich war auch aufgeregt, dann jetzt in einem Podcast zu sein, auch mit Video und sowas.
Und ein Fehler, den wir, glaube ich, gemacht haben, das hast du jetzt auch gut gesagt, wir haben schon relativ früh wieder angefangen, doch das zu machen, was wir die ganze Zeit gemacht haben.
Ja, 3 Tage später oder so. Ja.
So ungefähr.
Ja, gefühlt.
Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass du das bei uns, ich will nicht sagen, ich habe nie das richtig als Arbeit für mich angesehen, aber man hat ja doch ein anderes, es verschiebt sich viel mehr mit dem Alltag, es schiebt sich viel mehr zusammen mit dem Alltag, die ganze Arbeit.
Ich habe noch eine andere Theorie. Ich glaube, dass es wird ja sehr viel Bohai um dieses Elternwerden gemacht. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man trotzdem dann vielleicht einfach sehr stoisch weitermacht, was man gemacht hat, damit es sich nicht so anfühlt für einen selber, als ob das jetzt so ein krass neuer Lebensabschnitt ist. Oder sich jetzt alles verändern muss. Ja. Man sich selber irgendwie aufgibt oder ich kann das jetzt nicht mehr machen oder das nicht mehr machen. So, ich finde das relativ straight von euch, dass ihr gesagt habt, ja, nee, Insta-Story, die baller ich mir wieder. Die machen wir wieder raus.
So, hier bin ich wieder.
Scheiß drauf.
Das Kind ist draußen, ich bin wieder da.
So, Sophie.
Wochenbett, egal. Moin.
Ja, tatsächlich, also es ist Fluch und Segen zugleich, weil ich glaube, es wäre auch vielleicht ganz schön gewesen, auch dieses Wochenbett mal für sich selber so ein bisschen auch zu zelebrieren und einfach wirklich mal runterzufahren und dann auch wirklich zu sagen, nö, ich bin jetzt wirklich nur im Wochenbett, aber ich habe es auch nicht gefühlt. Ne? Also ich war dann auch einfach so gefühlt wieder relativ normal und bin auch voll dankbar dafür, weil man hört ja auch irgendwie, eine Frau braucht 2 Jahre, bis sie sich wieder so fühlt, wie sie sich vorher gefühlt hat nach so einer Schwangerschaft und nach dem Kind. Und ich weiß nicht, vielleicht in 2 Jahren sitze ich da und sage, oh mein Gott, ich weiß nicht, wer ich hier war in dem Zeitpunkt, aber ich fühle mich jetzt schon wieder eigentlich wie vorher und ich fühle mich jetzt schon wie Melissa, die vorher ihr Leben hatte und jetzt ein Kind hat. Und ich gucke eher mein Kind an und denke mir so, krass, das ist dein Kind, aber als ich und nicht so die ganze Zeit, oh, ich bin jetzt die Mutter und ich muss jetzt hier irgendwie alles verändern oder ich bin jetzt so verändert. Ne? Also, sondern ich sehe schon voll auch mich immer noch weiter, muss ich sagen.
Jetzt hast du eigentlich nicht wirklich die Frage beantwortet, Mel, was hast du vorher gemacht? Du hast ja eigentlich gemodelt. Wie ist das denn jetzt mit dem Verhältnis zum Körper? Also,
ach so, ja, also ich habe Gott sei Dank nicht mehr, also ich habe schon seit 4 Jahren keine Agentur mehr und also keine Modelagentur. Ja, also das war dann so ein bisschen der Befreiungsschlag, was mein Körper anging. Ich war super gerne schwanger, aber auch nur, weil ich die Arbeit davor geleistet habe, mich mit meinem Körper auch wieder, also in Frieden zu schließen und okay zu sein mit vielen Dingen. Aber das konnte ich erst, als ich dann wirklich auch aufgehört habe mit dem Modeln so ein bisschen. Mhm. Und als es dann eher so um andere Qualitäten ging tatsächlich.
Hast du mit dem Modeln, weil ich weiß gar nicht, ob ihr, also ich bin ja schon auch regelmäßige Podcast-Hörerin, ich kann jetzt nicht jede einzelne Folge rezitieren, aber ich weiß gar nicht, ob ihr das so stark thematisiert habt, dass du ja eigentlich die Modelkarriere so ein bisschen gegen die Influencer-Karriere, aber ja erstmal unter der Schirmherrschaft, sagen wir mal, von About You geskippt hast. Stimmt das?
Das stimmt, weil ich hatte ja tatsächlich von meiner Modelagentur die Anfrage für About You. Also das war, die haben ja wirklich das rausgesendet an alles, was es so an Castingagenturen, glaube ich, gibt, diese Best Job Ever Geschichte. Und dann hatte ich mich darüber beworben. Also die Modelagentur oder das Modeln war schon natürlich irgendwie dann der Weg oder die Connection, warum ich dann überhaupt das mit About You gemacht habe und war mir aber gar nicht so richtig dessen bewusst, dass es dann irgendwie in diese Influencer-Richtung ging, weil ich damit nicht so viel am Hut hatte und auch nicht so wusste, was About You eigentlich dann wirklich machen will oder dass ich dann wirklich für Brands auch dann im Einsatz bin für Instagram.
Das ist total witzig, weil, also vielleicht müssen wir jetzt nochmal erklären, was About You da gemacht hat. Die haben nämlich was super Innovatives eigentlich gemacht. Mhm. Das war ja 2018, glaube ich. Mhm. Und die haben den besten Job der Welt, also Best Job Ever, ausgeschrieben. Und das wäre halt Influencer sein für About You.
Stimmt.
Heute würde man auf Marketing schlau sagen, du warst sehr wahrscheinlich die erste Corporate Influencerin, die es jemals gegeben hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber 2018 gab es diesen Begriff ja noch gar nicht.
Ja.
Deswegen hat man das, oder UGC, also jemand, der für Marken als Creator fungiert und Content macht. Da waren die schon die Ersten mit, das muss man sagen. Und du auch.
Genau, aber für mich war es einfach nur so, weil die Anfrage war dann, mein Booker meinte so, ja, die suchen jemanden, der irgendwie gut Insta-Stories machen kann und du lädst ja manchmal so witzige Videos hoch, willst du dich da mal bewerben? Und ich habe das gar nicht so connected, dass ich wirklich jetzt Content für die mache. Also das war für mich einfach, also klar, ich wusste schon, okay, Videos sind schon irgendwo Content, aber ich habe das nie in dieser Unternehmens aus dieser Unternehmenssicht gesehen, sondern eher, dass ich gedacht habe, nee, das ist etwas, was ich gerne mag. Das war genauso wie ich gerne den ganzen Tag vor der Kamera, in dem Fall jetzt nicht so gerne, aber mit meinem Handy war ich immer irgendwie, war es cool für mich und da habe ich gedacht, ja, das könnte ich mir schon vorstellen.
Und man muss dazu sagen, der springende Punkt war, Melli hat super viele Snapchat damals gemacht. Mhm. Auch als ich sie kennengelernt hatte.
Wer hat das?
Und
die gute alte Snapchat-Zeit.
Genau. Ja. Und die ganzen Snapchat-Videos waren ja mehr oder weniger noch vorhanden. Und aus diesem Portfolio, das weiß ich noch, musste man damals quasi so ein Bewerbungsvideo zusammenschneiden.
Oh, das war aber auch wild bei Snapchat, ne?
Ja, das war ganz wild. Und Melli hat diese ganzen Videos, die natürlich, wo man sich jetzt, weiß ich ganz genau, wo wir uns in Grund oder gerade du dich.
Also ich schäme mich nicht in Grund und Boden, aber ich finde es einfach voll krass, also weil das fühlt sich so an wie so ein anderes Ich. Da fühlt es sich eher wie ein anderes Ich. Also
ja, das kenne ich.
Weißt du?
Ja, total. Ich war komplett politisch unkorrekt, gesellschaftlich unkorrekt. Ich war alles bei Snapchat. Also wirklich.
Ich weiß, ja.
Und dann haben wir das, weiß ich noch, hast du das zusammengeschnitten, hast du abgeschickt und dann haben alle für dich getrommelt.
Mhm. Und dann war das Voting, genau. Und dann hatte ich das halt bekommen. Und dann habe ich das ja 2 Jahre dort gemacht. Und dann bin ich eher so in diese Influencer-Richtung halt so ein bisschen gegangen.
Aber was musstest du dann damals konkret für die machen? Also die haben dich auf Fashion-Shows geschickt?
Ja, eigentlich auf alle möglichen Projekte, Events. Also alles, was die so gemacht haben, habe ich halt über Insta-Story begleitet. Also das war schon ziemlich geil, weil die haben... Also es war eigentlich, ich konnte machen, was ich will, so ein bisschen. Also die haben mir so viel Vertrauen dahingehend auch geschenkt und haben mich gefragt, ob ich dahin will. Und es war schon voll die coole Zeit. Also
war schon best job ever.
War schon best job ever für 2 Jahre. Und dann, da habe ich auch gedacht, jetzt reicht's.
Aber warst du denn, das ist blöd gesagt, weil das heute ja top aktuell ist und mir das eigentlich in Vorbereitung auf diesen Podcast ist wieder eingefallen.
Ja, ich weiß.
Dass es das ja schon vor ewig Zeiten gegeben hat. Ja, das spricht ja keiner mehr drüber.
6 Jahre.
Da muss ich mal einen LinkedIn-Beitrag drüber schreiben.
Ja. Nein, das war Wahnsinn.
Wieder keiner liest, weil der zu nerdig ist.
Aber ich sag heute noch, also wir sagen das auch manchmal über die Verträge und Finanzen, was man da verdient hat, darüber kann man, denke ich, im Nachhinein immer streiten. Aber der Grund, warum Melli damals Reichweite bekommen hat, war dieser Job. Und wenn man die Kausalkette weitergeht, warum unser Podcast Reichweite bekommen hat. Und wenn wir jetzt eine Tour spielen, dann könnte man jetzt sagen, klar, es liegt viel an Melli und an ihrem Charakter, aber auch an About You.
Ja, auf jeden Fall. Und warst du dann da fest angestellt oder so als Freelancerin und konntest noch andere Sachen machen? Oder
hast
du wirklich einen Arbeitsvertrag, Content Face, Corporate Influencer? Für 2 Jahre, das ist schon krass.
Und irgendwann hast du aber natürlich aus unserer Perspektive, sind wir dann so da reingerutscht. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch Jura studiert, das nahm kein gutes Ende. Und habe aber alles mir schon bei Melli angeguckt und wir haben dann so die Verträge uns angeguckt. Und irgendwann, wir kannten so ein paar Leute, die schon fest als Influencer quasi gearbeitet hatten. Und irgendwann haben wir so gesagt,
Da
müssen wir mal den Vertrag anpassen.
Ja, also man hat sich dann halt schon überlegt, okay, krass, das sind ja einfach Stories, die bei anderen Influencern so gebucht werden.
Ja.
Und wenn ich da halt einfach festangestellt bin und so ungefähr eine Flatrate mache, dann müsste man das so ein bisschen anpassen. Aber wie gesagt, wir hatten ja auch wahnsinnig viel, also es war halt der Start dann auch für meine Reichweite, für mein Influencer-Dasein und dann halt auch dementsprechend konnte ich das Modeln wirklich komplett sein lassen. Ne?
Fun Fact, ich weiß ja nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber ich recherchiere ja mal alles tot. Die haben ja dann ein neues Content-Face gesucht. Mhm. Und zwar nicht mehr für die Plattform Instagram, sondern für YouTube.
Mhm. Ah.
Ja, das heißt, du wurdest dann praktisch durch eine YouTuberin oder ein YouTube-Content-Face ersetzt. Und da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass sie 2019, 2020 nochmal gesagt haben, oh nee, also für YouTube, da suchen wir jetzt mal jemanden, der den Kanal richtig nach vorne holt. Weil da ging ja eigentlich erst... Da stiegen ja die Nutzerzahlen von Insta.
Wir haben das noch ein bisschen mitbekommen, die das danach gemacht hatten. Man muss aber dazu sagen, unabhängig, dass Melli war halt, glaube ich, die erste.
Ja, es war voll das gute Timing.
Genau, es war auch voll
Timing. Es war voll das gute Timing. Es war natürlich auch immer da, also ich war ja nur bei dem dabei, was About You so oder so schon gemacht hat und was irgendwie möglich war, auch zu begleiten. Und dann kam Corona und da, ich glaube, 3 Monate habe ich noch die Corona-Zeit gemacht. Das weiß ich noch, dass ich so 3 Monate jeden Tag von zu Hause gesnappt habe für, nicht gesnappt, für, also für Insta-Story gefilmt habe. Und dann war das eh zu Ende und dann war sowieso eine Pause und ich glaube, dann war es sowieso schwierig, das Ganze nochmal so neu umzudenken oder neu zu starten. Aber sie haben auch für Insta tatsächlich auch Faces wieder gesucht.
Ah ja. Mhm. Das Witzige ist, dass man eigentlich damals schon immer, ich kann mich an einen, die haben ja mit Lena Gerke About You immer so ein riesen Christmas-Event gemacht. Ich weiß nicht, ob die das noch machen, aber es war legendär. Wir waren auch immer legendär besoffen. Mhm. Ich und der Manager von Ricardo.
Doch,
grüß an Tobi.
Wir waren letztes Jahr auch, wir waren ja, letztes Jahr wieder da.
Da bin ich auch nicht stolz drauf, aber das war auf jeden Fall immer so ein legendärer, wir haben ja keine Weihnachtsfeier in unserem Bereich, so richtig. Wir haben jetzt so wenig Mitarbeiter eigentlich, damit das richtig irgendwie abgeht. Ja. Und wir haben immer Lena Gerkes Party schamlos ausgenutzt. Ja. Das habe ich hier gar nicht erzählt im Podcast.
Ja doch, aber die Partys
waren
immer sehr gut. Oh
Gott, und dann
gab es
einen Stripper und alles. Ja, also das war ja wirklich, wenn die Kameras aus waren, war das halt
ja, im Dings, im Stangelwirt,
richtig
ne?
wild, genau.
Ja, ja.
Und da haben die Leute mal schon gesagt, ja, und da habe ich, oder du liest da rum und hast doch so irgendwie Stories oder so gemacht. Ja. Da waren alle Influencer, die richtigen Influencer haben dich auch nie als Konkurrenz betrachtet. Also sie haben immer so gesagt, ja, die ist richtig süß und die ist voll nett und die ist auch voll lustig.
Ja, ja. Ja, tatsächlich bin ich ganz froh, dass ich den Zugang so hatte, also auch an diese ganze Influencer-Schiene. Es war immer so ein bisschen aus der Reihe. Also ich hatte nie das Gefühl, dass irgendjemand sich irgendwie gefährdet fühlt, sondern weil ich mich aber auch irgendwie auch nie in eine Position gefühlt gebracht habe, wo ich jetzt jemanden mich über jemanden stellen wollte oder keine Ahnung, sondern wollte eigentlich immer nur eine coole Zeit haben, habe dann meinen Job gemacht, habe meine Stories gemacht für About You und hatte auch das Gefühl, so vom Feedback war jeder eigentlich so ganz ganz interessiert und eher positiv gestimmt. So.
Ja, es war halt auch einfach was Neues, muss man sagen. Und jetzt in dem Zeitraum, in dem du diesen Account sozusagen übernommen hast, kannst du irgendwie sagen, dass da jetzt rapide was gewachsen ist oder dass auf jeden Fall Leute die Stories intensiver geschaut haben?
Ja.
Was war so Reichweiten-Engagement-Technik? Ich will gar nicht nach Followern fragen, weil ich finde, das ist so old Social Media Marketing Steinzeit Thinking.
Ja. Aber ich weiß, dass ich gestartet hatte und hatte so 6.000 Follower und ich glaube, ich habe aufgehört, da waren es so 30.000.
Mhm. About You hat übrigens, Nerd Fact am Rande, das nicht nur das hat sich für die gelohnt, sondern alleine die Kampagne, die sie um diesen Best Job Ever gefahren haben, der hat ja über, was habe ich gelesen, 5,4 Millionen Impressions und ich weiß nicht, wie viele Story-Erwähnungen, dadurch, dass die Leute sich öffentlich beworben haben und so weiter. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eigentlich das Ziel war.
Mhm. Ja. Kann gut sein.
Und dass sie dann dein Festgehalt dagegen gerechnet haben und gesagt haben, also wenn wir jetzt irgendwie eine Agentur beauftragen und so eine PR-Kampagne fahren, dann kostet uns das auch, weiß ich nicht, 200.000 Euro oder so.
Ich habe immer überlegt, ob das wirklich von About You direkt, ob das intern sich das jemand ausgedacht hat oder ob die sich das aus den Staaten irgendwo abgeschaut haben. Ich habe nie rausbekommen, wer hatte diese Idee mit diesem Best Job Ever.
Also falls es gab ja den besten Job der Welt schon mal in Australien vom Great Barrier Reef. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das haben wir im Marketingstudium schon gelernt. Mhm. Also ich glaube, das ist ein
so gängige Methode. Von so einer, vom Great Barrier Reef.
Ja, irgendwie sowas war das. Ja. Für viele ist das ja so der Traum und du konntest dich global, das ist eine globale Kampagne, auf diesen Great Barrier Hausmeisterjob, sag ich jetzt mal, bewerben.
Aber wäre trotzdem voll spannend, wenn es wirklich direkt von About You käme damals oder von irgendeinem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und dann.
Total. Flo, wofür wäre denn Mel, wenn sie jetzt sich freiwillig bei About You da gegangen wäre, am ehesten gefeuert worden?
Boah, bei Melly ist es wirklich so, ich glaube, du hast so eine kurze Zündschnur, was auch Autorität angeht. Ich glaube, Melly hätte sich wirklich mit ihrer Chefin, mit ihrem Chef komplett anlegen können.
Ja.
Also, was da so, wenn ich vorher überlege, sie war immer selbstständig, sie war immer für sich verantwortlich, hat ihr eigenes Geld verdient. Wenn jetzt da ein paar Sachen hätten da nicht funktioniert, ich glaube, da hätte Melly, hättest du dich da auch mal mit jemandem in die Haare bekommen.
Ja, so, ich kann das gerade, also manchmal habe ich ja auch immer noch so ein bisschen diese Unterwürfigkeit, was so dieses Modeln angeht, also das merke ich, weil man muss sich so vorstellen, wenn man irgendwie anfängt mit 17 in so eine Modelagentur zu gehen und voll viele sind ja noch viel jünger, sind die, also arbeiten die darauf hin, dass du nie Sachen hinterfragst. Du siehst ja keine Verträge zu irgendwelchen Jobs. Du wirst angerufen und sagen, hast du morgen Zeit? Okay, super, du fliegst jetzt keine Ahnung wohin oder du fährst jetzt mit der Bahn irgendwo hin und hast dann um 8 Uhr Calltime, machst den Job und fertig. Deswegen tauchen ja auch immer noch Bilder von vor 10 Jahren in irgendwelchen Online-Shops auf, weil da einfach lebenslange Rechte verkauft worden, und das weiß ich ja gar nicht. Ne? Also ich habe, und das habe ich auch nie hinterfragt, weil die natürlich auch einem das Gefühl geben, du fragst jetzt auch nicht Sachen zu diesem Job. Du kannst froh sein, dass du diesen Job überhaupt hast. Und dementsprechend hat es aber auch voll lange gedauert, bis ich so ein bisschen meine Selbstständigkeit so gelebt habe. Ich hatte nie das Gefühl, selbstständig zu sein beim Modeln, sondern immer in Connection mit dieser Modelagentur oder mit dem Booker. Und erst mit uns beiden, also in den letzten Jahren, hat sich dieses Gefühl von Selbstständigkeit auch so ein bisschen nach vorne gerückt oder für mich auch so ein bisschen etabliert, dass ich so denke, krass, ja, ich verdiene mein eigenes Geld und wir sind selbstständig und ich darf auch nachfragen, was ich tatsächlich bekomme an Geld, und ich kann auch einen Vertrag sehen und ah krass, da kommt überhaupt ein Vertrag mit dabei. Das sind alles so Dinge, die ich vorher überhaupt nicht so hatte. Und oft sagst du auch zu mir, wenn wir irgendwie bei Jobs sind oder sowas, so, du bist jetzt hier nicht, bist nicht das Model und du musst jetzt nicht zu allem Ja und Amen sagen, ne? Und deswegen finde ich es ein bisschen, also kann ich das gerade nicht so richtig einschätzen, für was ich wirklich gefeuert worden wäre, aber ja, das wäre auf jeden Fall eine zwischenmenschliche Geschichte gewesen, glaube ich, weil mein Job mache ich, glaube ich, schon ganz gut, wenn ich will.
Ja, ich bin ja immer auf der Suche nach interessanten Fragen, die den Leuten noch vielleicht nicht unbedingt gestellt worden sind und die ich selber irgendwie geil finde, wenn man mir die mal stellt. Und was ich in dem Kontext spannend fand, ist, weil es so eine kurze Zeitperiode ist, gibt es irgendwas, was ihr euch jetzt denkt, was ihr gerne vor einem Jahr schon angefangen hättet zu tun, business-wise? Weil ich kann das ganz klar für mich beantworten mittlerweile.
Ja, was ist es bei dir?
Ich hätte viel früher eine finanzverwaltende Holding gründen müssen. Weil ich habe immer alles so, was ich so verdient habe, das habe ich wie ein ehrenvoller Bürger, also nicht, dass ich jetzt ein nicht ehrenvoller Bürger wäre, ja, Grüße gehen raus ins Finanzamt, ich zahle das schon alles immer noch. Aber also es gibt einfach Dinge, die lernen wir nicht in der Schule über Steuern. Und meine Eltern sind beide keine ganz weit weg vom Unternehmertum. Mhm. Und ich habe jetzt auch irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass es so okay wäre, das einfach im Freundeskreis anzusprechen. A, habe ich auch nicht viele selbstständige Freunde, die sind alle in der Festanstellung, die zahlen sowieso, die kriegen ihr Gehalt aufs Konto, die sehen ja eigentlich gar nicht, was sie wirklich, also da landet ja nur schon abzüglich aller Solidaritätszuschläge und abzüglich aller Steuern, Krankenversicherung und so das letztendliche Gehalt. Aber ich habe einfach keinen Plan davon gehabt, wie man irgendwie so eine kluge Unternehmensstruktur aufbaut. Ja, und wurde aber dann immer in irgendeiner W&V oder was weiß ich was, Business Punk Podcast, dies und das als Unternehmerin dargestellt. Und häufig hat das so mein Blick auf mich selber total verschoben. Also den Blick, den Leute von außen auf mich haben, dem habe ich innerlich häufig gar nicht entsprochen, weil ich mir denke, ich habe das auch noch nicht komplett verstanden, dieses Ding mit dem Unternehmertum. Mhm. Ja.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben, also für mich das Größte war tatsächlich die Tour im letzten Jahr, also dass wir eine Live-Podcast-Tour gemacht haben.
Das war krass, ne?
Ja, das hat mir auch so viel, also das gibt dir so viel, wenn du das erste Mal die Leute siehst, die das eigentlich konsumieren, weil du sonst, klingt immer so abgedroschen, aber sonst sieht man nur die Zahlen und man kann sich das einfach trotzdem nicht vorstellen, weil du wirst ja alles, was Zahlen angeht, wirst du, du bist so abgestumpft irgendwann. Auch sei es Summen an Geld, sei es Hörer in Zahlen. Du bist so in so einem Trott und schwebst einfach nur dahin. Und auf einmal kommst du da in Köln raus und dann hast du da eine volle Hütte und alle jubeln und du denkst so.
Ja, das sind Leute, die hören dich so, ja.
Und das ist, ich finde es sowieso bei Podcast, ich werde da immer so emotional, weil ich so denke, das ist so ein privates Medium. Weißt
ja, du? Da habe ich auch noch ein paar Fragen gleich.
Ja.
Woher kommen die coolsten Fans, aus welcher Stadt?
Ja, ich muss sagen, Köln.
Das ist echt so lang.
Wer hätte das denn gedacht, dass aus Köln die coolsten Leute kommen?
Um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich, wir hätten schon viel früher mit unserem Produkt, hätten wir viel früher was Cooles machen können.
Was?
Im Sinne von Tour, im Sinne von Merch. Im Sinne von,
aber auch da, ich bin eigentlich froh, dass wir es dann aber letztendlich auch irgendwann machen. Also ich bin sowieso da so ein bisschen, also ich habe auch nicht gelernt, mit Geld zu arbeiten, überhaupt nicht. Weil bei uns war es auch so, mit meiner Mutter, da war jetzt nichts übrig, was man irgendwie dann, wo man wirklich arbeiten könnte. Und ich glaube, so bin ich auch aufgewachsen. Es war halt wichtig, dass am Ende es nicht irgendwie Minus war. So, und es war super, wenn dann halt irgendwie man ein bisschen was machen konnte, aber lange nicht irgendwie was anlegen oder überhaupt nicht. Und deswegen bin ich auch, was Geld angeht, das weiß Flo auch, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, bisschen desinteressiert. Also es ist dann halt so, ja, Hauptsache es ist jetzt nicht ganz so schlecht oder sieht nicht ganz so schlecht aus, aber dass ich das Gefühl habe, ich will jetzt das, keine Ahnung, vervielfachen oder so, das hatte ich nie. Und durch dich habe ich das halt so ein bisschen, aber muss nicht gelernt, weil ich bin auch ehrlich, ich hab ihm das komplett überlassen, mit unsere Finanzen
zu... Ich kenne keinen Menschen, und das ist natürlich für die Altersvorsorge, kann man jetzt sagen, ne, da streiten wir uns alle drüber, aber dann bin ja ich irgendwann ins Leben getreten.
Ja.
Ich kenne keinen Menschen, und das finde ich aber auch wieder dann irgendwie sympathisch, ich kenne keinen Menschen, dem Geld so egal ist wie Melissa. Kommt natürlich Hand in Hand, dass man sagt, wir haben neulich auch bei uns gesagt, so ich wollte finanziell mir immer keine Gedanken machen müssen, wie viel kostet etwas im Supermarkt.
Das ist ein geiles Gefühl. Das ist das beste Gefühl.
Das beste Gefühl, dass ich nicht gucken muss, okay, bei Penny ist gerade Mägle-Butter um 50% reduziert, genau. Ich muss zu Penny.
Das ist Luxus.
Und das haben wir jetzt für uns, fahren wir da, glaube ich, so eine ähnliche Ansicht.
Mhm.
Und als ich dann aber trotzdem immer mehr bei Melli gesehen habe, und Melli hatte nun mal 10 Jahre vor unserer Karriere schon angefangen zu arbeiten und hatte nun mal viel mehr Geld auch schon verdient, als ich dann ungefähr gesehen habe, das ist alles auf dem Girokonto.
Ja, ich kannte nur Girokonto und Tagesgeld. So, das waren die zwei Konten, die, also das war dann so, ja, okay.
Da habe ich dann schon mal gedacht, also ich weiß nicht, ob das jetzt so der beste Weg ist. Und da muss ich auch sagen, wir haben auch durch einen Freund tatsächlich auch eine Holding dann irgendwann gegründet.
Mhm.
Da muss ich schon sagen, dass ich froh bin, dass wir Freunde hatten, die sich in dem Bereich gut auskennen. Und Melli dahingehend, glaube ich, viel Vertrauen mir entgegengebracht hat.
Weil ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich bin einfach so jemand, der da nicht, ja, es interessiert mich nicht so krass. Also ich bin nicht so interessiert, auch die Jobs, die ich mache. Jetzt mittlerweile macht ja Flo das Management schon jetzt seit 2, 3 Jahren, glaube ich. Ich mache die Jobs und weiß gar nicht, wie viel ich dafür bekomme oder auch bei Insta-Kooperationen und so. Und ich bin aber froh, dass es so ist, weil ich die Sachen gerne nicht des Geldes wegen mache, sondern weil ich die Sachen mag und weil ich mich gerne hinstelle und irgendwas bewerbe oder weil ich irgendwo hinfahren muss oder sowas. Und dann möchte ich am Ende des Tages es nicht wegen des Geldes machen, sondern weil ich den Job gerne mache.
Genauso handhaben Farina und ich das auch. Genauso.
Ja.
Die weiß wirklich, wird ja häufig auch angesprochen, dann, wenn ich mal nicht dabei bin bei so einem Dinner und dann wollen dann andere Mädels sich mit ihr vergleichen und so. Und die sagt aus vollster Überzeugung, ich weiß nicht, ob ich jetzt hierfür gerade Geld bekommen habe, dass sie bei Lancaster am Tisch irgendwo in Neuss beim Dinner sitzt oder so.
Ich war dann auch, wir waren auf einem Job und ich so, achso, muss ich jetzt was filmen oder muss ich, und wir waren schon da in Barcelona.
Aber das ist halt die sehr ehrliche Herangehensweise ans Influencer-Marketing. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich, da kenne ich jetzt zwei. Also du bist die zweite, die ich kennenlerne, die so ist. Weil auf der anderen Seite erlebe ich das und das hat auch voll seine Daseinsberechtigung und ich glaube, das ist auch richtig gut, weil das wirkt ja jetzt fast schon so ein bisschen naiv, würde ich behaupten, wenn Leute das so offen sagen.
Ja.
Und Farina ist ja auch so und es wirkt dann so wenig businessgetrieben. Aber solange du jemanden hast, der hinter dir das alles zusammenhält und das 120% geil für dich verhandelt, dann ist das okay, finde ich. Weil du kannst deinen Job sehr viel ehrlicher machen.
Ja, richtig,
und ich kann mir das manchmal auch nicht mehr geben, wenn dann, sorry, aber so Influencerinnen, die dann mal eine Insta-Story verhandelt haben, ganz gut, oder das jetzt so 2, 3 Jahre machen, sich dann so als die krassesten Businessfrauen dann irgendwie am Tisch echauffieren. Und das finde ich dann so, naja, ihr macht jetzt immer noch nicht den krassesten Job aller Zeiten. Das ist ja also gar nicht despektierlich gemeint.
Nee,
aber
deswegen
das Business machen ja eigentlich andere für euch in der Regel.
Deswegen hatte ich auch überlegt, soll ich einen Blazer anziehen? Und dann habe ich also für die Aufnahme habe ich gesagt, nee, das wird dem einfach nicht gerecht, weil im Endeffekt hätte ich ihn nicht kennengelernt, wäre ich wahrscheinlich in der Altersarmut irgendwann. Aber ich rechtfertige mir das halt so, ja, ich weiß auch nicht, wie lange ich lebe. So ungefähr, weißt du?
Marina sagt genau das selbe. Was soll ich denn jetzt das Geld ausgeben?
Ja, also was soll ich denn jetzt hier, also was soll ich hier jetzt so tun? Aber vielleicht werde ich ja morgen sterben. Und dann hat mir das alles nichts gebracht. Irgendwie.
Ja, das ist
und
witzig.
Deswegen haben wir uns da ganz gut zusammengefügt und er macht das einfach mit dem Geld und gut ist.
Witzig
und
ist.
Und es gibt mir oder uns eine wahnsinnige Selbstsicherheit, wirklich nur das machen zu müssen, wo jetzt jemand, was Melli unbedingt machen will oder was ich cool finde und wo dann auch, sag ich mal, der Preis stimmt. Und bei super vielen Verhandlungen kommt es dann nicht zustande und die hinter den Agenturen oder hinter dem Kunden denken dann, hey, komisch, also will Melissa das jetzt doch, weil es dann einfach zu wenig Geld ist, aus meiner Sicht. Und dann haben wir ja aber auch die Ruhe, sagen zu können, dann halt nicht. Und wir sind nicht auf der Suche nach dem nächsten Job, dem nächsten Deal. Wir haben letztes Jahr das und das verdient, wir müssen jetzt das und das verdienen, weil ich weiß, im Endeffekt brauchen wir nicht viel.
Das kommt halt dazu. Ja, wir sind tatsächlich, haben relativ wenig Ausgaben dann im Endeffekt.
Ich meine, mit der Firma, du wirst ja auch ein Gehalt auszahlen. Ja. Zahlst du dir ein Gehalt aus? Ja.
Ich bin angestellte Geschäftsführerin bei mir selber aktuell. Das ist mein Setup.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal ändern muss, weil ich habe jetzt wirklich so viele Beteiligungen an Firmen, bei denen ich aber auch überall selber wieder Geschäftsführerin bin, dass ich schon versuche jetzt die die Leute, die ich jetzt einstelle, sind alle senioriger. Das heißt, ich versuche die schon irgendwie da reinzutalken.
Ja.
Also Leute denken immer so, wow, Geschäftsführerin sein. Mhm. Also ich denke mir das häufig, wenn ich so im Taxi sitze und wenn ich mir selber meine Sprachnachrichten anhören würde, so als wenn der Taxifahrer das so mitbekommt, als ob ich so die allerkrasseste wäre, wie ich dann so rede. Ja? Aber es ist eigentlich gar nicht so krass.
Ja.
Du benutzt halt irgendwelche Worte, die elitär klingen, aber am Ende kannst du das auch alles sehr viel einfacher ausdrücken und es ist super simpel.
Ja? Vor allem das, was wir für uns alle machen. Das können wir, das machen wir seit vielen Jahren und wir arbeiten in keiner Firma, wo wir keine Ahnung haben, was eigentlich abgeht, sondern wir arbeiten ja für uns.
Ja, ich fange jetzt was an zu machen, wovon ich gar keine Ahnung habe, im E-Com-Business. Ja?
Also das mache ich jetzt alles neu.
Ich habe auch einen kleinen Shopify-Shop, wenn du so willst, seid ihr auch im E-Com-Business. In Berlin könntest du das sagen, auf so einer Startup-Heini-Veranstaltung.
Ja, stimmt, das ist halt immer das Wording. Ja, voll, ich kann jetzt sagen, ich mache das und hab den Online-Shop und Shopify und sowas.
Und guck mal, du hast gesagt, du wolltest einen Blazer anziehen. Guck mal, ich habe extra CEO auf Gemütlichkeit gemacht heute.
Ja.
Ich habe extra so eine Wartehose angezogen.
Ist auch richtig.
Ja, das dachte ich
auch richtig, weil im Endeffekt ist scheißegal.
Das wäre auch witzig, wenn wir so vertauschte Rollen jetzt hätten.
Ja,
so optisch.
Ja.
Ihr könnt unsere Outfits übrigens wunderbar in diesem Videopodcast bewundern. Ja,
das
nur
stimmt.
Das nochmal, nur dass es hier nicht unter den Tisch gerät.
Schaut uns an.
Dass wir hier mit Video auch aufgezeichnet werden.
Stimmt.
Das macht ihr gar nicht, ne? Bei eurem Podcast.
Nein.
Warum nicht?
Ach ja, wir haben es einmal versucht. Also
war awkward.
Es war awkward. Ich meine, du weißt, wir haben es ja eben angesprochen, wir nehmen in unserer Wohnung auf der Couch. Unser Mikro ist ein Handy. Liebe Grüße an die Sprachmemo-App von Apple. Und ich hab das mal einem anderen Podcaster gezeigt. Wir haben tatsächlich 770 Aufnahmen in dieser App. Und bei diesem Videopodcast hatten wir das 2 Minuten das Handy laufen. Und wir haben so komisch geredet.
Ja, und Flo so, ist alles okay? Und ich so, ja, ist alles okay. Und es war überhaupt nicht natürlich. Also ich muss das Gefühl haben, ich kann im Pyjama da sitzen.
Nase
hier auf unserer Couch
sowas.
Zugedeckt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt Woche für Woche mich fertig machen will, ausleuchten möchte und dann da sitze mit einem Mikro und den Podcast aufnehme. Sondern ich will mit ihm unsichtbar, aber sichtbar sein irgendwie. Also wir können gerne diesen Podcast aufnehmen, aber ich will irgendwie nur, dass man die Worte hört.
Und wir natürlich auch solche Themen oder wir auch schon persönliche Dinge so thematisiert haben, die ja auch für uns dann, sag ich mal, emotional waren oder sind.
Wir hätten uns niemals so öffnen können, hätten wir eine Kamera da stehen gehabt.
Ja,
glaube ich einfach.
Auch.
Ja.
Das hat auch mal jemand zu mir gesagt, der meinte, ey, eigentlich müsst ihr beide seid prädestiniert für Videopodcast. Aber ich glaube, gleichzeitig euer Content wird darunter leiden.
Ja.
Und das haben wir nach 2 Minuten gemerkt.
Aber Flo, ich habe dich schon immer als jemand empfunden, der so auf Zahlen und Entwicklungen, die in so einem Business stattfinden, auch ein bisschen abnerdet. Du guckst dir ja schon Zahlen an und und versuchst dann schon besser zu werden. Würdest du sagen, es würde sich heutzutage 2024 noch lohnen, mit einem Podcast anzufangen? Oder hätte man das während Covid machen müssen?
Boah, ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich von diesem Timing dann auch irgendwie nicht viel halte. Ich denke schon, guter Content wird sich irgendwie durchsetzen. Ich glaube jetzt auch, dass man mit YouTube anfangen könnte. Und es gab auch schon eine YouTube Golden Era. Und du könntest jetzt trotzdem, wenn du geil vloggst, könntest du, glaube ich, trotzdem noch Reichweite auf YouTube generieren. Und beim Podcast ist es ähnlich. Ich finde, ich sage das auch immer zu Freunden, liebe Grüße an Spotify. Ich finde den Spotify-Algorithmus super, weil du wirst mit einem neuen Podcast einfach hochgespült.
Mhm.
So, das verfälscht immer dann die eigenen Erwartungen der neuen PodcasterInnen in den Monaten darauf, wenn sie dann auf einmal in den Charts abstürzen und dann kriege ich immer Nachrichten, wenn ich die Leute kenne, hey, was ist denn jetzt los? Eigentlich entwickeln wir uns super und ich sage dann immer, ja, es wird halt nach oben gespült und dann hat man halt auch die Möglichkeit, dass neue Leute dann irgendwie kennenlernen Und ich glaube schon, dass es ein Markt ist. Du kannst auch mit Instagram noch anfangen. Ja, es kommt halt drauf an, wie gut bist du in dem, was du machst. Mhm.
Aber womit verdient man denn am meisten Cash gerade? Ist das Podcast? Ist das Influencer? Auf Instagram Werbung machen? Ist das auf der Bühne stehen und Tickets verkaufen? Ist das Merch? Wo verdient man denn gerade? Welcher Revenue-Stream lohnt sich denn?
Guck mal, da dreht sich Mellys Kopf schon zu mir um. So. Und?
Wie viel ist es denn eigentlich? Wie viel verdienen wir denn eigentlich? Aber es ist schon Insta. Immer noch, oder?
Also ich glaube, man kann Podcasts immer noch super vermarkten. Mhm. Wir haben eigentlich seit 5, 6 Jahren immer 2 Werbepartner pro Folge, jede Woche. Mhm. Da kommt natürlich ein Betrag zusammen, womit, glaube ich, viele auch so nicht rechnen oder die das sich nicht denken.
Könntet ihr alleine vom Podcast leben?
Ja.
Cool. Ja. Okay. Krass.
Und das ist halt mega, und das ist halt so geil. Das nimmt mir voll Druck. Wir können jetzt wirklich nochmal andere Sachen, also ich kann noch eher Nein sagen, wenn ich es nicht fühle, oder Flo sagt noch eher Nein.
Als ich Mellys Management übernommen habe, habe ich mich bewusst dafür entschieden, auch nochmal zu dieser Geldthematik. Ich habe bewusst zu Melly gesagt, du postest zu wenig Beiträge und Reels dafür, dass wir das vermarkten. Das heißt, alle Anfragen, die bei uns reingehen, ich sage immer Posting und Reels ab, weil Melly dafür zu wenig privat postet. Mhm. Das heißt, wir hätten natürlich, wenn es jetzt ums Geld, rein Geldthema geht, hätte Melly noch viel, viel mehr Geld verdienen können, indem sie Postings und Reels postet. Wir bieten aber bei Melly nur Stories mit an.
Aber auch mit dem Podcast, ne? Wir machen das, also da könnte man auch noch viel, viel, viel mehr machen. Wir könnten uns aufnehmen, das dann ausspielen mit Werbung. Wir könnten Ausschnitte posten von den jeweiligen Folgen. Könnten wir alles machen, machen wir aber nicht. So.
Das ist super interessant, weil ich habe jetzt im Doppelgänger-Podcast gelernt, häufig sind das ja auch Thesen, die beiden aufstellen. Also es ist natürlich immer sehr evidenz- und quellenbasiert, aber der Podcast-Markt letztes Jahr soll sehr schlecht gewesen sein für die Vermarktung und dieses Jahr noch schlechter. Ich persönlich merke das auch nicht unbedingt, aber dementsprechend werden wohl mehr Ads für weniger Geld verkauft und somit fängt sich das selber wieder auf, aber es kannibalisiert sich ja auch. Ne?
Ich habe das auch gehört und habe mich auch gefragt, woher die Info haben, weil wir haben das auch nicht gemerkt.
Ja, weil wir in der Nische sitzen immer noch mit den Sachen, die wir machen. Mhm. Okay, ihr vielleicht jetzt nicht so ganz, aber ich schon, und was der Doppelgänger-Podcast im Tech-Bereich macht, der sowieso, glaube ich.
Und ich habe gehört, die haben auch einen sehr hohen TKP, also die da bemerken.
Das kann sich ja keiner mehr leisten.
Nee, aber ich würde sagen, Insta und Podcast ist ziemlich gleich, kommt natürlich dann auch immer auf die Reichweiten drauf an. Merch haben wir jetzt angefangen, das ist auch, hat uns, denke ich, auch einfach Spaß gemacht. Wir haben da coole Sachen gemacht, wir haben natürlich auch, es war dann so unsere erste Sache, wo wir einfach mal in was Neues eingetaucht sind, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir haben auch kein BWL-Studium gemacht, wir müssen ja da noch das berücksichtigen und das berücksichtigen, und wir gucken aber immer, dass wir irgendwie doch coole Preise anbieten. So.
Ja, aber man sieht dann immer, ist ausverkauft. Man sieht dann immer, Tickets waren innerhalb von Minuten für eure Tour weg. Mhm. Ja, ihr könntet ja noch viel mehr machen oder die Tickets teurer. Also es gibt ja Skalierungsmöglichkeiten, wie man das auf Kohlekapitalismus irgendwie optimieren könnte. Aber ich habe auch zum Beispiel mit Ines Anjoli mal darüber gesprochen, dass diese Live-Shows tatsächlich, also die füllt ja auch, auch mit Weird Crimes, das ist ja insane. Ja, ja, ja. Also das sind ja 12.000 Leute, die da mittlerweile hinkommen. Ja. Trotzdem sagen die auch, dass diese Live-Show-Sache eigentlich gar nicht der Umsatztreiber ist, weil du halt auch sehr viele Kosten für die Location, für das ganze Personal, für was weiß ich.
Also es lohnt halt sich, glaube ich, schon. Also erstmal muss man verstehen, bei diesen Live-Sachen, du hast so viele Agenturen und vor allem auch Locations und örtliche Veranstalter. Du hast so viele Punkte, als Beispiel einfach mal Eventim. Du hast so viele Sachen, die noch dazwischen stehen. Zu der Endkonsument zahlt 40 Euro für ein Ticket und du bekommst natürlich nicht im Ansatz 40 Euro.
Ja.
Und da kommt es, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie groß ist dann die Venue. Umso größer, wenn du 12.000 Tickets verkaufst, hast du natürlich deutlich mehr Umsatz. Hast aber gleichzeitig auch, willst vielleicht eine Videoleinwand und hast eine Produktion, die schon im fünfstelligen Bereich liegt.
Naja, und Security und Stage Manager und so weiter und so fort. Wir haben das ja auch auf der Konferenz.
Genau, stimmt.
Dass Leute natürlich auch sehen, oh, das Ticket ist aber teuer. Ich meine, gut, der Inhalt ist dementsprechend auch. Also das kriegst du sonst nirgendwo in der Form. Aber das ist auch nicht so, dass das in meine Tasche wandert. Nee, so gar nicht.
Voll. Und das haben wir auch. Wir hatten teilweise auch, wir sind da super blauäugig reingegangen. Wir hatten auch ja Leute dann mit dabei, sei es ein Fotograf oder so, die haben dann auch einen ganz normalen Satz halt aufgerufen und das haben wir dann auch im Endeffekt bezahlt, war alles gut, aber als wir dann im Endeffekt gesehen hatten, was dann teilweise hängen geblieben ist, da dachten wir so,
ach so,
ja. Das ist dann doch ist weniger.
Ja, dann hat sich ja gar nicht gelohnt.
Upsi.
Scheiße.
Ja. Und es muss aber auch immer, finde ich cool, es klingt so abgedroschen, aber es muss auch immer in einem Rahmen bleiben, wo es irgendwie affordable ist. Und wir verdienen dann halt nur mal Geld mit unserer Agentur und mit der Werbung. Und dann läuft alles andere, können wir halt nebenher so machen.
Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, denn blöd gesagt, je authentischer man ist im Internet, desto weniger Geld kann man eigentlich verdienen. Und in der Theorie wäre es genau andersrum, ja. Alle beschreien immer Authentizität und ja. Es muss alles so echt und so real und so weiter sein. Und die Leute, die eigentlich wirklich real sind, die können gar nicht wirklich Geld verdienen, weil das alles, was unreal ist, ist eigentlich der Umsatztreiber, ja.
Ich weiß, was du meinst.
Alles, wo es ein bisschen unehrlich wird, alles, wo so ein bisschen geschauspielert wird.
Ich finde aber
überall,
schon,
wo Stories gescriptet und 30 Mal zur Abnahme geschickt werden. Ja, guten Morgen. Alles das, was ihr im Internet seht an Werbung, ist 30 Mal durch irgendeine Marketingagentur und beim Kunden gelegen. Ja. Dann musste der Influencer das noch 5 Mal neu aufnehmen und dann musste das auch noch geschnitten werden, weil ein Wort zu viel oder zu wenig war. Ja, also das ist die Realität.
Ja.
Und so wird Werbung schlecht und so wird auch nichts authentischer. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die Leute, die am authentischsten sind, am wenigsten Geld verdienen. Aktuell.
Ich glaube, wir hätten sicherlich an der einen oder anderen Stelle mehr verdienen können.
Ja.
Und trotzdem, die Leute, und deswegen, man darf das wirklich nicht vergessen, jeder Creator, Creatorin hat so viel, es gibt kein Geschäftsmodell, wo du im Prinzip, wie in unserem Markt, eine 99%ige Rohmarge hast, weil du Werbung schaltest oder weil du für ein Produkt Werbung machst. Und ich glaube, wir haben schon immer... Wir waren da so dankbar für, dass wir damit Geld verdienen konnten, dass wir das für uns immer so rechtfertigen konnten, dass es schon Wahnsinn ist, dass wir überhaupt Betrag XY oder...
Ich finde auch, wenn du es nach oben hin vergleichst, dann sicherlich könnte man mehr verdienen, aber wenn man es nach unten hin vergleicht, dann ist das, was wir verdienen, absolut mehr als wir brauchen. Und wenn wir dann in den Supermarkt gehen können und wir können Mägle kaufen, ohne dass sie im Angebot ist, dann ist das super.
Und deswegen sitzt ihr im Baby Gut Business Podcast, der nicht nur auf die Umsatzzahlen schaut, sondern auch aufs Herz. Sonst könntet ihr auch zu Philipp Westermeier.
Also umsatztechnisch war letztes Jahr auch nicht so schlecht.
Das Baby-Gut-Business-Team hat sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Manchmal macht mir das auch ein bisschen Angst, da bin ich ganz ehrlich. Weshalb es an der Zeit war, richtig Strukturen zu schaffen, die ja bisher größtenteils vielleicht nur in unseren Köpfen existiert haben. Und das ist immer super gefährlich, weil wenn mal einer krank wird oder jemand auch mal ausfällt, tja, dann kommen alle anderen nicht an die Infos ran. Für große Companies mag das vielleicht easy klingen, aber für kleinere Teams ist das echt eine Herausforderung, Strukturen zu schaffen. Vieles lag bei uns bis dato tatsächlich echt in WhatsApp-Chats und einzelnen Docs irgendwo ab. Ihr kennt es schon, wir nutzen mittlerweile Notion als Datenbank, um all diese Dinge zu sammeln. So haben auch die Neuen, die ins Team kommen, einen viel besseren Überblick direkt von Anfang an und haben es viel leichter, in ihre täglichen Aufgaben reinzukommen. Was mir vor allem immer wichtig ist, ein Corporate Design, das sich über all unsere Mails bis hin zu Präsentationen als auch internen Kommunikationstools erstreckt. Master Slides, die man eben für Präsentationen nutzen kann, extern wie intern. Und vor allem ganz wichtig, was in den Checklisten für unsere Videodrehs zu beachten ist. Die sind nämlich ganz schön aufwendig geworden, schon fast Kinofilmgröße. Das ist ein Reminder, diesen Podcast auch mal mit Video zu gucken, by the way. Der wahre USP von Notion kommt allerdings erst zum Tragen, wenn es darum geht, einzelne Projekttabellen miteinander in Beziehung zu setzen, also Metadaten zu verlinken und von dem KI-gestützten Workspace Gebrauch zu machen. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und kreativ sein kann. Und das Coole ist, dass Notion wirklich für alle da ist, egal ob du ein Fortune 500 Unternehmen leitest oder als Freelancer unterwegs bist oder gerade ein neues Startup aufbaust. Sogar fürs Studium mit Vorlesungen, Seminaren und Hausarbeiten kann dir das helfen, mit deinen täglichen Tasks richtig zu jonglieren. Ihr könnt Notion jetzt natürlich kostenlos ausprobieren. Dazu geht ihr einfach auf notion.com/bgb, alles klein geschrieben, notion.com/bgb und beginnt einfach eure Ideen in die Tat umzusetzen. Bitte achtet darauf, dass ihr genau den Link benutzt, denn dann unterstützt ihr unseren Podcast. Herzchen-Emoji. Die journalistische Arbeit auf unseren Babygut-Business-Kanälen läuft im Grunde so ab. Der Inhalt ganz vieler, auch internationaler Quellen, fließt in ein sehr, sehr kurzes Skript, ohne dass Logik oder tragende Infos dabei verloren gehen. Das Ergebnis muss dann aber zusätzlich an die sogenannte Social-Media-Tonalität der jeweiligen Plattform angepasst werden und das natürlich entsprechend formuliert werden. DeepL Translate und DeepL Write Pro können diese, ja, fast schon wahnsinnige Arbeit für beispielsweise ein 30-sekündiges Reel deutlich beschleunigen. DeepL ist nämlich eine KI-basierte Übersetzungs- und Schreibassistenz, die unter anderem Sprachbarrieren für Professionals abbaut. Zum Beispiel, indem sie, wie gerade beschrieben, Dokumente, Artikel, Mails oder sogar Gespräche übersetzen kann. Bei der letztendlichen Texterstellung kann sich DeepL dann obendrein an die Tone of Voice, also sozusagen die Art, wie du sprichst, für die jeweilige Zielgruppe anpassen. Deswegen auch das Beispiel mit den unterschiedlichen Plattformen, die alle eine unterschiedliche Tonalität haben. Wenn ich auf Instagram was poste, muss es eben anders formuliert sein als auf LinkedIn und euch Synonyme oder alternative Formulierungen vorschlagen. Das finden wir super praktisch und deswegen könnt ihr DeepL Write Pro in den nächsten 30 Tagen kostenlos testen. Das kostenlose Testabo findet ihr auf deepl.com/write, also write wie schreiben auf Englisch. Damit habt ihr einen Zugriff auf eine unbegrenzte Zahl von Textoptimierungen, Alternativvorschlägen, Schreibstilen etc. Danach kostet das Abo übrigens 10 Euro, aber wie gesagt, das könnt ihr ganz umsonst testen. Wenn ihr euch die URL nicht merken könnt, deepl.com/write, dann schaut doch mal in unsere Shownotes.
Was ist denn das Schwerste an eurem Job?
Boah, ich glaube, wir machen alles.
Wir halten alles, was wir machen, in einem leichten Rahmen und mehr oder weniger. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Meine Mutter zum Beispiel, die ist OP-Schwester, die sagt mir immer, deinen Job will ich aber nicht haben. Ne? Und dann denke ich mir so, krass, dass du als OP-Schwester einen total verkappten Kack-Gesundheitssystem. Aber dann sagt sie, ja, aber das, was du machst, würde ich nicht eintauschen wollen. Und ich finde, das muss man auch immer in Relation setzen, weil wenn man sich jeden Tag irgendwie dahinstellt und eine Insta-Story macht und Leuten sein Leben zeigt und sich da auch irgendwo verletzlich zeigt oder eine Privatsphäre nach außen trägt, das ist nicht für jedermann, aber für uns ist es tatsächlich nicht wirklich ein Problem und wir teilen Sachen gerne und wir finden auch nicht das ein Riesending, dass man uns sieht, wie wir, keine Ahnung, und sie uns in unserer Wohnung aufhalten oder werden wir im Podcast erzählen, was für private Geschichten uns vielleicht widerfahren sind, die vielleicht andere nicht teilen würden. Aber für uns ist das jetzt kein Riesending. Und deswegen fühlen sich aber viele Sachen sehr leicht an und nicht so schwer. Aber halt auch, weil wir viele Teile, die man da vielleicht noch ausspielen könnte, die uns schwer fallen, einfach gar nicht machen.
Genau. Witzig, weil genau diese Verletzlichkeit, finde ich, ist der schwerste Part an dem Job, würde ich behaupten. Und die Art eures Contents ist ja, und das auch, was ihr auf Insta macht, ist ja extrem nahbar. Mhm. Und ihr fahrt ja trotzdem mit der Straßenbahn zu Terminen. Und das macht ja basically kein Influencer, den ich kenne.
Ja.
Das war so witzig, ihr zeigt so ungeschönt Elternsein seit kurzem, ja? Ihr sprecht praktisch über alles mit der Community.
Ja.
Seid ihr damit noch nie auf die Nase gefallen?
Nee.
Aber bisher hatten wir echt, Klopfer auf Holz, bisher hatten wir echt Glück. Also ich muss sagen, ich finde,
ist es nicht komisch, wenn alle alles über dich wissen?
Irgendwie nicht.
Irgendwie nicht. Ich finde es nicht schlimm. Also
wir haben ganz oft nach Podcast-Aufnahmen haben wir so überlegt, war das jetzt zu viel?
Ja.
Und wir vergessen ganz oft, wir haben jetzt so viele Folgen über die letzten Jahre, wir vergessen ganz oft selber, was wir gesagt haben.
Aber zum Beispiel, ich hatte ja mal eine Folge, also ich hatte jetzt im Februar, hatten wir über die Fehlgeburt gesprochen, die ich hatte vor 3 Jahren jetzt. Und ich hatte 2 Jahre das Gefühl, ich möchte nicht darüber reden.
Letzten Februar, oder?
Letzten Februar haben wir darüber gesprochen, dass ich die Fehlgeburt hatte und die eigentliche Fehlgeburt war im November 21. Und das ist für mich so ein gutes Beispiel, dass ich so, dass ich so denke, nein, du hättest es eigentlich von Anfang an kommunizieren können, weil es dir damit im Endeffekt besser gegangen wäre. Mhm. Und ich hab's aber nicht kommuniziert, weil ich so dachte, nee, du willst das jetzt auch nicht so nach außen und keine Ahnung, was man auch so gesellschaftlich mitbekommt, dass das ja auch eine Sache ist, die man jetzt nicht mit unbedingt jedem teilen möchte. Und eigentlich habe ich schon da gedacht, ich weiß genau, mir würde das besser gehen, wenn ich es teile. Also mir persönlich würde der Fakt, dass ich erzähle, was so passiert ist, warum es mir schlecht geht, mir würde es besser gehen. Und ich habe es aber dann 2 Jahre nicht gemacht, bis es dann zu einem Punkt kam, wo ich dann einfach echt so gefühlt, was das Thema anging, zusammengeklappt bin und mich dann letztendlich dazu entschieden hatte, das doch zu teilen. Und mir ging es danach viel besser. Also so, und ich glaube, dass es tatsächlich voll viel auch Eigennutz ist, dass wir so viel teilen, auch in unserer Beziehung vielleicht, und dass wir einen Beziehungspodcast mehr oder weniger haben, weil wir dementsprechend viel mehr miteinander reden können und uns jede Woche aufs Neue auf unser Sofa setzen, was auch ein bisschen so Therapie-Couch ist, und eigentlich so ein bisschen unsere Beziehung therapieren oder uns selbst therapieren und wir nicht darüber nachdenken, oh, ist das jetzt, könnte da jemand mit dieser Information was anfangen? Nein, was sollte er damit anfangen? Also, was ist der Worst Case, der passieren kann? Dass jemand darüber spricht, dass ich eine Fehlgeburt hatte, und im Endeffekt juckt es eh keinen, ne? Und mir geht's besser dadurch. Und was das Positive natürlich, du merkst auf einmal ein unglaubliches Feedback an Leuten, denen das Gleiche widerfahren ist, die dir unglaubliche Tipps vielleicht auch mit auf den Weg geben. Auch jetzt, was das Kind vielleicht angeht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag mir Tipps einholen möchte. Aber die Tipps, die ich bekomme, die sind wirklich hilfreich. Und ich finde, dass das was unglaublich Positives ist, wenn man diese Verletzlichkeit auch gar nicht so ein großes Ding daraus macht.
Weißt, ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie wichtig nehme ich mich selber. Und irgendwie könnte man ja auch da wieder behaupten, die Leute, die so viel über sich im Internet preisgeben und so viel über sich selber sprechen, die nehmen sich unheimlich wichtig. Meine Theorie ist genau das Gegenteil. Mhm. Dass Leute, die viel teilen, eigentlich sich gar nicht so wichtig nehmen, weil sonst würde es eigentlich das Gegenteil bewirken.
Ja. Es ist auch so, das, ja.
Also ich hatte Gebärmutterhalskrebs vor vielen Jahren. Ich habe das auch nie thematisiert, weil ich dachte, das hat im Internet nichts zu suchen. Ich will das auch mit mir selber ausmachen. Ich habe das nicht mal meinen Freunden erzählt. Und habe dann zu einer Bekannten, die so eine PR-Kampagne für die Aufklärung für Gebärmutterhalskrebs macht, mal am Taxi so lapidar gesagt, ja, also dafür würde ich auch mal Werbung machen. Also da würde ich mein Gesicht noch für hinhalten. Ja, dann hat sie wirklich angerufen und meinte so, meinst du das ernst? Weil wir suchen halt Leute, es gibt halt kaum jemanden, der darüber in der Öffentlichkeit sprechen will. Und ich so, ja, dann mache ich das jetzt. Ja. Und natürlich ist das voll awkward, dass das jetzt alle wissen. Aber irgendwie denke ich mir auch, aber warum nicht? Weil was soll jetzt mit der Information passieren?
Niemand denkt ja, oh Gott, wie peinlich, dass sie Krebs hatte. Also was ist das denn? Das ist
oder
ja
eine
was
Fehlgeburt.
Oder ja, für Gott ist das peinlich.
Im Gegenteil. Das ist echt crazy. Und du hast immer gesagt, das finde ich auch gut, im Endeffekt interessieren sich die Leute nur für deren Leben.
Ja.
Im Endeffekt interessiert sich jeder nur für sein Leben.
Ja.
Und man teilt zwar krasse Dinge, und das merkst du ja auch in diesem ganzen Influencer-Bereich, aber die Leute, keiner sitzt dann zu Hause und denkt, ah krass, der oder diejenige hat das und das geteilt, sondern es geht weiter. Es ist so viel Konsum, es ist so viel, jeder hat seine eigenen Probleme, jeder hat seine eigenen Erfolge, und das ist hier rein, da raus.
Genau, die Leute, wo es vielleicht dann, wo du das Gefühl hast, da kommt irgendwas Negatives, das ist nicht der Dunstkreis, den du auch eigentlich haben möchtest. Und so sind unsere Follower aber voll der Dunstkreis, den wir haben wollen, weil das sind einfach auch gute Leute, und die nicht auf die Idee kommen, irgendetwas mit so einer Information zu machen, was uns nicht gefallen würde. Also es ist im Endeffekt egal. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch so über die Jahre realisiert haben, weil ich glaube, keine Information, die wir jemals geteilt haben, habe ich gedacht, scheiße, warum haben wir das geteilt? Nie.
Wie ist das denn, wenn man, so apropos, ja, wenn man 24/7 mit seinem Partner lebt und arbeitet?
Also ich bin ein Mensch, ich muss ganz ehrlich... Mich stört es gar nicht.
Gar kein Problem.
Nein, mich stört es wirklich nicht. Ich meine, ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Ich hatte immer diese Traumvorstellung von, mein Ziel war es immer nur, es klingt jetzt auch so abgedroschen, ich wollte immer nur eine Familie. Ich wollte nie den Job, ich wollte nie den Titel, ich hatte nie Ehrgeiz, ich habe Schule Solarifari gemacht, ich habe das Solarifari.
Jura Larifari
gemacht. Und ich wusste... Ich hatte immer ein Ziel, und ich glaube, ich habe von meinen Eltern immer mitbekommen, dass was wichtig ist, ist das Leben zu Hause. Und ich habe das Gefühl, das ist immer mehr bei vielen auch so in den Hintergrund geraten, auch in unserer Generation. Und bei vollen vielen Freunden geht es um die Laufbahn, um die Karriere. Und ich habe immer, mein Ziel war es immer, eine Freundin, eine Frau zu haben, irgendwann eine Familie zu haben. Und dass es sich dann so ergibt, dass wir Arbeit und Beziehung so unter einen Hut bekommen. Ich bin so glücklich, dass mir das auch so viel Spaß macht, der berufliche Aspekt mit Melli. Und ich liebe es, Mails zu machen und ich liebe zu verhandeln und ich liebe alles, was ich da machen muss.
Aber Flo, wechselst du auch die Windeln, ist die Frage.
Ja. Ja, und wie?
Doch, wir sind da, also das ist ja dann auch gut, wir sind ja beide zu Hause und da, also zum Thema Arbeiten und sowas, dass wir das alles zusammen machen, da habe ich mich lange gegen gesträubt, weil ich das war, wenn mich jemand gefragt hätte vor 10 Jahren, was willst du nicht in einer Beziehung, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, alles mit meinem Partner machen. Also auf gar keinen Fall könnte ich mit ihm arbeiten. Ich brauche Alleinzeit. Ich brauche so viele Sachen. Und dann habe ich aber irgendwann mal gedacht, okay, dann probiere ich es vielleicht mal aus und schau mal, was dann passiert. Und es ist dann einfach so passiert, dass ich gemerkt habe, dass es vielleicht eine ziemlich große Entlastung ist, wenn du mit jemandem arbeitest, der dich wirklich gut kennt und der dir auch Arbeit abnehmen kann. Weil ich bin gerne alleine gewesen, aber ich konnte auch schwer Hilfe wirklich annehmen. Und ich habe mich dahingehend auch voll geöffnet und einfach gemerkt, dass das auch gut sein kann, mit seinem Partner zu arbeiten, was nicht bedeutet, dass ich auch immer noch Alleinzeit brauche und selbst jetzt mit Kind. Ne, wir haben uns das jetzt so aufgeteilt, dass ich eigentlich schon mit, keine Ahnung, eine Woche nach der Geburt zur Massage gegangen bin. Ne? Also das ist nur möglich, weil ich ihm 100% vertraue und er mir. Und wir das sehr, sehr fair auch aufteilen und jedem, so gut es geht, den Raum auch geben, also gibt, den er braucht. Und ich glaube, das gehört halt einfach auch zu einer Beziehung und aber auch zu einer Arbeitsbeziehung dazu.
Melli schiebt schon den Riegel vor, wenn wir was als Ehepartner machen, wenn wir essen gehen und ich drifte da ab, öffne meine E-Mail-App und sag, oh, übrigens hier das und das, und da sagt Melli direkt, jetzt nicht. Also ich könnte das voll vermixen. Ja. Und Melli trennt da schon ganz klar zwischen, wir können morgen um 9 Uhr, können wir da einmal kurz drüber sprechen und dann ist auch wieder gut. Ja. Und dann,
voll gut, Mel.
Ja.
Nein,
voll.
Das geht nicht. Ach, das war von Anfang an klar. Ich habe da überhaupt gar kein Interesse.
Ja, aber so Boundaries setzen ist ja schon manchmal auch schwer, ne?
Nee, für mich nicht.
Welches Gefühl erlebt ihr denn aktuell? Ich meine, ihr seid ja eigentlich ein Eltern-Startup, wenn man jetzt die Analogie zum Business wieder ziehen möchte. Der Kleine ist 9 Wochen.
9 Wochen.
Wochen, ja. Also richtig frisch geschlüpft.
Mhm. Ja.
Wie so eine neu gegründete Firma.
Beim Notar.
Ja. Ihr seid eigentlich gerade beim Notar raus, habt noch nicht mal die Steuernummer, aber seid schon voll dabei.
Ja.
Ja. Was ist das Gefühl, was ihr aktuell am häufigsten erlebt?
Boah, also für mich persönlich ist es ein unglaublicher Respekt gegenüber jeder Mutter. Und auch das klingt so, aber es ist die Arbeit, die man reinstecken muss, die Zeit. Ich kenne so viele Leute, die in wichtigen Jobs arbeiten, die große Entscheidungen treffen. Und das, was eine Mutter, was Melli jetzt die letzten 9 Wochen gemacht hat, ist unglaublich. Und das ist so ein Gefühl von Ehrfurcht vielleicht, also Respekt. Und trotzdem bekommt man halt so viel zurück, dass wir einfach eine wahnsinnige Sicherheit dahingehend spüren. Und ich auch kein Problem damit habe, dass ich jetzt denke, ich traue uns allen als Familie jetzt alles zu. Mhm. Also ich weiß, so ein Kind nimmt einem Druck in jeglicher Hinsicht.
100%.
Ich habe nach 1-2 Wochen habe ich zu Melli gesagt, mir ist gerade alles andere egal. Das Kind hat mir so viel Druck genommen, weil jetzt du ganz genau weißt, was eigentlich wichtig ist. Mhm. Und das hat man vorher nicht.
Oh, das war schön.
Das hast du vorher nicht. Du merkst jetzt erst, wie lächerlich vieles ist, was einen eigentlich beschäftigt. Mhm. So würde ich es was von mir.
Aber wir sind für alle anderen Aspekte so viel besser geworden. Also der Podcast, seitdem das Kind da ist, ist so viel mehr auf dem Punkt. Wir wissen, wir haben jetzt nur 1 Stunde Zeit. Ja. Unsere Eltern, Freunde oder wer auch immer ist gerade, nicht wer auch immer, tatsächlich Eltern oder Freunde, sind gerade mit dem Baby draußen spazieren und jetzt muss das sitzen.
Ja.
Das heißt, wir müssen es vorher vorbereitet haben. Wir sind viel mehr da, als wir es vorher waren. Und ich finde auch, dass es, also was den Business-Aspekt angeht, uns viel, also das ist, ich
zielorientierter.
Viel zielorientierter und ich traue mir viel mehr zu, weil es auch sein muss, weil wir eigentlich mit ihm 24/7 sind und wir trotzdem versuchen jetzt unser anderes oder das Leben davor auch jetzt wieder einfließen zu lassen oder halt schon seit Anfang an einfließen zu lassen. Und wenn mal etwas nicht so richtig hingehauen hat oder wenn was herausfordernd war, dann war es eigentlich nur die Tatsache, dass wir einem kleinen Baby mehr schon zugetraut haben, als es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, das werden wir auch lernen, dass es auch okay ist, dass wir Sachen vielleicht nicht in dem gleichen Tempo jetzt stattfinden können, aber dass sie stattfinden werden. Und deswegen, ich bin eigentlich, obwohl wir wirklich viele, ja, das ist schon herausfordernd und anstrengend, aber es gibt mir so viel Positives auch, was alle Aspekte angeht, weil wir dazu viel mehr Energie haben, weil wir es halt irgendwie wirklich durchziehen wollen.
Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, welcher Teil des Elternbusinesses läuft denn am besten? Aber dann ist es auf jeden Fall die Zielorientiertheit an der Stelle.
Schon. Ja. Also, dass wir wissen, was hat uns Spaß gemacht und das wollen wir auch weiterhin machen. Und da habe ich Melli auch nach der letzten Tour gefragt, wollen wir nächstes Jahr eine Tour machen? Trauen wir uns das? Traust du dir das zu, wenn unser Kind 8, 9 Monate alt ist? Und da hast du direkt gesagt, das hat uns so viel gegeben, das machen wir. Nein,
ich habe gesagt, also lass mich jetzt noch nicht das Kind bekommen und sehen, wie es ist. Aber dann entscheiden, lass uns jetzt entscheiden.
Tickets schon verkauft, sagt Flo. Tickets leider schon verkauft, Melli, wir müssen das jetzt machen.
Aber im Ernst.
Leg das Baby ab.
Ich habe wirklich, ich habe gesagt, ich will das entscheiden in der Schwangerschaft, weil ich glaube, es kann sein, dass ich danach mir das nicht zutraue. Aber jetzt auch, muss ich sagen, würden wir das jetzt entscheiden, würde es mir auch zutrauen. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit Vertrauen in sich, in das Kind, in die Partnerschaft, in seine Umwelt auch zu tun, dass man einfach auch loslassen kann in allen Aspekten. Da brauchst du kein Kind für, du musst aber manche Sachen einfach abgeben können.
Ja, loslassen ist ja aber auch in dem Kontext eine schwierige Frage, weil ihr seid ja auch viel gereist, ihr seid gebackpackt und so. Gibt es auch Aspekte, die ihr an dem alten Leben sozusagen vermisst, also die man vielleicht nicht unbedingt loslassen kann?
Ich glaube, ich war relativ...
Es ist noch zu früh, das zu fragen.
Ja, es ist noch zu früh.
Ich rufe nochmal an in 9 Monaten.
Ja, aber ich muss sagen jetzt auch, also viele haben wirklich ein Identitätsproblem, wenn sie ein Kind bekommen haben und das Gefühl, sie sind nicht mehr sie selbst. Und ich glaube, dass es sehr herausfordernd ist, sich da wieder selbst zu finden. Ich kann es mir jetzt für mich nur erklären, weil ich habe das Gefühl nicht so sehr, dass ich nicht weiß, wer ich vorher war und dass das alte Leben so weit weg liegt. Ich habe einfach das Vertrauen darin, dass die Sachen, die ich umsetzen möchte, dass ich die auch umsetzen kann, auch mit diesem Kind. So. Mhm. Und vielleicht liegt es daran, dass ich einfach schon bereit war für ein Kind und mir das alles auch schon ziemlich realitätsnah vorgestellt habe, wie es sein würde.
Und vom Zeitpunkt ist, man kann nie sagen, das war jetzt der perfekte Zeitpunkt. Aber für uns war es tatsächlich schon, denke ich, ein guter Zeitpunkt. Wir haben schon viele Dinge machen können. Wir haben viele Jahre das beruflich gemacht, was wir jetzt machen. Und somit war es schon, am Anfang habe ich schon aus Witz zu Melli gesagt, jetzt ist ja wieder Palm Springs Zeit. Wir haben uns ja letztes Jahr auch gesehen.
Ja, Coachella.
Da war schon so, dass ich gedacht habe.
Ein weinendes Auge. Ja. Nee, ich gar nicht mehr. Also man muss dazu sagen, Mist, ich hätte das auch schon T-Shirt anziehen sollen.
Ja, stimmt.
Oh mein Gott, ich habe das so oft an.
Ich weiß.
Wieso habe ich das heute nicht an?
Wir haben Anni mal ein T-Shirt geschenkt von ihrem Lieblingskünstler.
Mein Lieblingskünstler, der so stark versagt hat.
Ja.
Er hat nicht versagt. Er konnte nichts dafür. Er war einfach psychisch angeschlagen, das hat man ja gemerkt.
Ich habe aber Melli immer eine Story von dir oder irgendwo, weil du hattest es oft an. Ich habe es Melli oft geschickt, weißt du noch, oder du mir?
Ja.
Nee, das war...
Nee, ich habe es echt oft an. Ja. Danke nochmal dafür. Ja, ich liebe es nach wie vor. Das ist bei mir mal frisch gebügelt im Schrank. Wenn ich mal wieder so einen Tag habe, hole ich mein Frank Ocean T-Shirt raus.
Ja.
Ja. Zu welchem Thema, Flo, gibst du denn so die besten Ratschläge in dem Zusammenleben und Arbeiten? Mal vom Finanziellen abgesehen.
Du kannst dich viel schneller entscheiden als ich. Also wenn es irgendwo eine finale Entscheidung geben muss, dann machst du die.
Ja. Ich mache super viel intuitiv. Also ich lasse Melli vom Content her voll freie Hand. Die kann machen, was sie will. Das ist ja auch logisch, ja, ihr Account. Und trotzdem, glaube ich, kann ich relativ gut einschätzen, ob das charakterlich gerade zu ihr passt oder nicht. Weil.
Aber das ist mir immer noch zu harmonisch hier. Ich möchte jetzt einmal wissen, worüber ihr euch richtig streitet.
Wir streiten uns ganz oft. Oh mein Gott, wir streiten uns voll oft.
Aber so Banalitäten oder so große Sachen?
Ja, also Banalitäten.
Nö, große Sachen. Also
Melli kann super viel, Melli provoziert mich und auch ihre Mutter übrigens. Melli provoziert super viel, indem sie eine gewisse Stimmung sie strahlt etwas aus. Also sie geht durch die Küche und ich weiß, dass sie genervt ist. Und das zieht sich aber über einen längeren Zeitraum, über mehrere Stunden am Tag. Und das,
also nicht jeden Tag, aber
nein. Und das staut sich aber dann bei so Leuten wie mir so krass auf, dass ich irgendwann platze, weil ich merke, dass das Melli genervt ist. Und das ist bei uns, glaube ich, das größte Problem.
Ja, aber dann ist also am ehesten halt einfach Zusammenleben. Zusammenleben, wenn man das Gefühl, jetzt, wie gesagt, wir haben ein Kind, ich bin jemand, der so viel Freiraum braucht, Flo braucht diesen Freiraum nicht so, aber für mich ist es halt schon wichtig, dass eine gewisse Gleichberechtigung stattfindet. Und
gleiche Verteilung.
Gleiche Verteilung.
Das heißt im Haushalt.
Ja, da bin ich schon sehr, ja doch, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich mir aber auch so ein bisschen immer denke, unabhängig jetzt von dem Kind, ich habe mir immer ein Kind gewünscht und eine Familie, aber zum Beispiel Zusammenleben. Ich bin halt auch so ein Mensch, der sagt, ach, ich glaube, eine Beziehung funktioniert auch nur richtig gut oder eine Ehe funktioniert auch richtig gut, wenn man nicht zusammen wohnt. Und ich glaube, dass es echt gut ist. Und dann verstehe ich aber auch jemanden wie Flo, der dann ein konservatives Denken hat oder so wie fast jeder, der sagt, nein, natürlich leben wir zusammen. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann leben wir zusammen, aber dann machen wir auch wirklich gleich hier die Sachen. Und dann finde ich es nicht richtig, wenn du Sachen nicht siehst oder dass die Aufgabe, auf die keine Lust hast, da will ich schon irgendwie so, dass das sehr gleich verteilt ist. Und das ist natürlich schon auch ein Streitpunkt auf jeden Fall, weil ich glaube schon, dass es jetzt auch einfach wie wir aufgewachsen sind oder wie Flo aufgewachsen ist, wie ich aufgewachsen bin, die schon als sie Kind ist Wäsche gemacht hat, wo das ganz normal war, dass man irgendwie mit seiner Freundin im Wäschekeller abgehangen hat tatsächlich, dass es für jemanden wie Flo natürlich ein bisschen weiter weg ist, da dann muss jetzt die Wäsche abgehangen werden oder nicht, da jemandem das nahe zu bringen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin seine Mutter, das sind schon Streitpunkte auf jeden Fall, ja.
Und was ist so die härteste Lektion, die ihr über die Liebe gelernt habt?
Boah, noch zum Glück haben wir keine harte Lektion lernen
müssen. Keine harte Lektion.
Fällt dir was ein?
Nein, es ist einfach, also es ist halt voll viel, also man muss voll viel reden einfach. Es ist,
ja. Die
Lektion ist Reden, Kommunikation. Es bringt, also auch wenn man sich mal scheiße findet, dann kann man sagen, ey, ich finde dich gerade scheiße, ich liebe dich, aber trotzdem, ich finde dich gerade scheiße. Und das ist aber voll in Ordnung. Und ich glaube, es ist ehrlicher, ihm das zu sagen oder eher mir zu sagen, dass ich gerade echt nicht
fair
bin. Aber dann weiß ich's. Und ich weiß, dass er das auch denkt. Und er schluckt es nicht runter. Und ich kann es aber schlucken, weil er irgendwie auch recht hat, ne? Also solange es respektvoll und auch irgendwie auch was dran ist, finde ich es besser, es tatsächlich auch zu kommunizieren und zu besprechen, als es nicht zu tun. Also das ist viel ehrlicher und das ist die größte Lektion, die ich lernen musste, weil sonst funktionieren, eigentlich funktioniert dann nichts.
Kommunikation. Mhm. Ich wollte eigentlich noch fragen, was ihr weil euer Podcast damals ja 220er hieß. Und dann musstet ihr den ja leider umbenennen, weil ihr ja 30 geworden seid.
Wir werden alle alt.
230er. Was gibt es denn, was einem keiner über die 30er sagt?
Ich find's, also ich bin jetzt 32. Ich find's geil. Ich liebe es, so alt zu sein. Ich bin ja nicht alt, aber ich find's Hammer.
Ich merke jetzt also so dieses Klassische, aber schon so ein bisschen, ich finde schon, mit Anfang, Mitte 20 macht man sich über diese körperlichen Wehwehchen noch nicht so Gedanken. Also
ja,
da denkt
das
man so,
ich auch.
Weißt du, wenn jemand sagt, ja. Oh ja, hier, komm mal hier mit zum Beispiel Rückenschmerzen.
Ah jo, ich hatte letztens einfach einen Bandscheibenvorfall beim Pilates.
So was.
Und musste dann so eine für 800 € so eine Spritze beim Arzt in den Rücken bekommen. Ich habe geheult wie eine 6-Jährige, ohne Scheiß. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch, ich habe meine Ohrringe verloren an dem Tag.
Ja.
Es war kurz vor Kapstadt. Ich war am Ende mit der Welt. Ich dachte, ich kann nicht fliegen, weil ich hatte noch nie so kranke Rückenschmerzen. Und jetzt will ich die Krankenkasse zahlen. Also
mein
das
Gott.
Sagt euch keiner über die 30er.
Ja.
Nein, das
so.
Und das machst du dir, da macht man sich aber auch mit Mitte 20 noch keine Vorstellung drüber. Also das ist dann wirklich so ein Tritt, da denkst du so, ach komm, ich halte mich fit und dann wird schon nichts passieren. Und dann merke ich schon, Hangovers sind auch scheiße, müssen wir auch nicht
drüber reden.
Ja,
können wir
nicht mehr machen eigentlich. So, ich sage jetzt immer zu Melli, voll schade, dass wir in Berlin nicht so unsere Partyphase mal ausgelebt haben oder wir da doch ein bisschen zu alt waren.
Jetzt haben wir ein Kind, voll schade.
Genau, und da hat Melli auch gesagt, wir hätten das, so, das kannst du nur mit Anfang 20 machen.
Nein,
und so
okay.
Mit 30 ist der Zug ab.
Nein, aber kennt ihr nicht früher, wenn man im Club war und dann so alte Leute gesehen hat, über 30, und sich dachte, also man hat so ein bisschen die Falten, selbst so, wenn immer so blinkende Lichter in deren Gesichter geleuchtet haben, und sich dachte so, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall diese hängen gebliebene Person sein, die noch mit 32 in so eine Diskothek geht.
Ja,
ja, und jetzt denke ich mir so, oh, ich bin 33, ich würde schon gerne mal tanzen gehen, aber naja, mache ich wohl besser nicht. Okay, abschließende letzte Frage. Es bleibt eigentlich nichts anderes zu fragen mehr.
Ja.
Diese Harmonie, diese Liebe, dieses Zusammenarbeiten. Wie findet man jetzt so einen Partner, wie ihr euch gefunden habt?
Einfach, er hat mich ja bei Snapchat angeschrieben, ne? Ich weiß nicht, ob du das
Laber. Weißt du?
Ja.
Das ist witzig.
Wir hatten jetzt neulich Snapchat als Partner, tatsächlich auch im Podcast. Und wir haben gesagt, das ist der beste Werbepartner, den wir je hatten.
Passender geht's nicht.
Weil ein Freund von mir hat mir damals Mellys Profil bei Snapchat geschickt und hat gesagt, check die mal aus, die ist wirklich witzig. Und da waren diese Snapchat-Stories. Und dann habe ich mir das angeguckt, fand es auch gut. Sie hat mich wochenlang sie hat einfach nicht geantwortet auf meine...
Ja, ich war nicht auf der Suche.
Melli war nicht auf der Suche.
Ja, das war ja dann auch immer relativ schnell wieder weg, der Chat. Wenn du den aufgemacht hattest, dann musstest du schon mehrmals schreiben.
Voll, und unter Flo XXX konnte ich mir auch nichts vorstellen. Nee,
kann auch ganz schief gehen.
Und dann habe ich nicht locker gelassen.
Hat noch eine Freundin eingegriffen, die hat noch mal ein paar...
Xenia hat tatsächlich ihr geschrieben.
Ach, Quatsch.
Und wenn eine Frau...
So lange kennt ihr euch schon?
Wir haben zusammen bei Hollister gearbeitet.
Nein.
Ja. Yeah. Und wenn eine... Und wenn eine Frau einer anderen Frau schreibt, treff dich mal mit dem Typen.
Ja, legit auf einmal.
Dann kann Flo XXX nicht ganz so schlimm sein. Mhm. Und so, ich hatte bei Melli immer irgendwie das Gefühl, das könnte passen.
Und ich war einfach offen genug. Also jetzt natürlich, ich habe dich lange ignoriert und habe jetzt auch nicht direkt, also für mich war das jetzt nicht das Medium von so einem Flirtportal. Aber ich glaube, dass man sich auch einfach... dass man es auch einfach mal machen kann, ne? Und wir haben dann irgendwann Nummern ausgetauscht und eine Woche später haben wir uns getroffen und der Rest ist History so ungefähr. Jetzt sind wir verheiratet und haben ein Kind, weil wir es einfach mal gemacht haben und wir uns dann in der Bar getroffen haben, weißt du? Und er mich angeschrieben hat, weil er irgendwie das Gefühl hatte, das könnte passen. Und ich glaube, das ist so intuitive Entscheidungen. Diese Intuition fehlt vielleicht bei vielen oder ist ein bisschen verloren gegangen, weil halt viele andere Sachen so drüber laufen und man seine eigene Intuition nicht mehr so richtig hört. Aber ich glaube, wenn es etwas ist, ist dann wirklich wieder mehr auf die Intuition hören.
Und jede berufliche Entscheidung war bis dato auch Intuition. Also alles, was wir angefangen haben, so damals 2019 wusste ich nicht, als wir mit dem Podcast angefangen haben, dass man mit Podcast Geld verdienen kann. Mhm. So, weißt du, das ist alles irgendwie so gekommen und wir haben immer auf unser Bauchgefühl gehört und haben gesagt, ach, das könnte Spaß machen, das machen wir. Und gefühlt geht das vielen ab. Also, dass sie sagen, boah, ich hätte Lust, das und das zu machen, aber erstmal Geld reinstecken oder Arbeit reinstecken. Nee, ich will direkt.
Oder sie wollen direkt ein Outcome sehen, auch in der Beziehung. Ja. So, es muss direkt ein, das natürlich sollte er irgendwo Potenzial haben, aber du wirst es nicht wissen können, du wirst es nie wissen können. Ich weiß auch nicht, ob Flo nicht im Endeffekt voll das Arschloch ist. Weißt du?
Und in 2 Jahren mich scheiden lassen.
Eine Garantie hat man halt nicht, aber so ohne es zu wissen, kann man trotzdem Dinge angehen.
Also, was lernen wir bei Baby Got Business immer und immer wieder? Richtig, es fängt mit Social Media an und es endet mit Social Media. Ja, Snapchat.
Stimmt.
Ich hab keine weiteren Fragen. Ich klappe jetzt den Laptop zu. Das war's.